Pro und Konter, 17. Mai, Dienstag, am Morgen früh nehmen wir auf, das ist neu, das müssen wir gerade besprechen, wie das ist, so früh am Tag schon versuchen, ganze Sätze zu formulieren. Außerdem reden wir über den Cupfinal, Crocitorti besiegt den FC St. Gallen, einzige Ostschweizer Sieger ist der Matthias Hüppi, die Hockey-WM, die Schweizer Nazi, beim Versuch, sich in die Medaillenränge zu spielen.
Ja.
Und sonst?
Das sehen wir dann.
Sind wir gespannt.
Bis dann.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Pro und Contra, Blicksport Podcast. Zurück ist der Emanuel Easy Jeezy.
Guten Morgen.
Zurück aus der Ferien. Wohlverdiente Ferien. Guten Morgen und guten Tag. Wir nehmen heute am Dienstag, am 17. Mai, frühzeitig auf. Es ist kaum 9 Uhr am Morgen. Für uns eine ungewohnte Zeit, aber die Studiobeleckung lässt uns keine andere Wahl. Also werden Wissenschaftssendungen aufgezeichnet heute scheinbar in dem Studio. Und für das muss man proben, haben wir gelernt.
Wir haben vorhin leislig geschmunzelt oder beziehungsweise verwundert festgestellt, dass es offenbar Leute gibt, die ihre Sendung proben. Dann haben wir müssen merken, ja, vielleicht würde das auch einiges erklären. Der Erfolg von Protagonisten und möglicherweise Sendungen. Naja, man kann nur spekulieren. Wir haben, also, unser Motto ist ja ohne Proben nach oben. Das funktioniert so mittelmässig, muss man fairerweise sagen. Aber wir sind jetzt der Meinung, unser Erfolgsrezept auch nicht mehr zu ändern. Aber ich glaube, wichtig ist vor allem, dass wir darauf hinweisen, es ist jetzt 9 ab 9. Das ist ein absolutes Experiment, dass wir so früh aufnehmen. Also, es gibt Leute, die reden von einem Himmelfahrtskommando, um die Tageszeit zu versuchen, kohärente Sätze zu bilden in einer Podcast-Sendung. Darum, wir sind selber gespannt, was passiert.
Ja, das richtige Zeitfenster haben wir bis jetzt noch nicht gefunden, wenn wir wirklich eloquentisch das sind. Wir haben gemerkt, am Nachmittag sind wir es nicht. Wir versuchen es aber gleich. Jetzt versuchen wir es noch am Morgen. Wahrscheinlich wäre das Zeitfenster dann, wenn wir normalerweise zu Mittag essen und uns darüber beraten, was wir nachher erzählen wollen. So von 11:30 bis 12:30 und der Zeitpunkt, den verdadeln wir mit Mittagessen.
Ja, der ist einfach besetzt, oder? Das ist uns halt heilig. Und dann haben wir das, ja, nein, böse Zungen sagen ja, es sei immer am 29. Februar.
Ja.
Sie würde eigentlich unsere Stunde schlagen.
Der Altschenkelklopf.
Ja.
Der funktioniert scheinbar immer noch.
Ja. Ich weiß es nicht. Ja, man müsste jetzt. Ich könnte so Feedback geben, ob ihr euch jetzt hier auf den Schenkel klopfen oder nicht. E-Mail an.
Bitte, ja.
Immanuel.kessler.ringe.ch. Wir freuen uns aufrichtig immer über konstruktive Zuschriften.
Bitte ab dem 1. Juni, ja, dann ist nämlich Ferienabwesenheitsmeldung drin und
bei dir?
Die Umleitung zu dir, selbstverständlich.
Ah, je. Das habe ich gar noch nicht bedenkt. Ich habe meine Ferienabwesenheit ja gestern rausgenommen und jetzt würde ich sagen, müssen wir wahrscheinlich besprechen, was in diesen Ferien gerade noch so rein hat mögen. Cupfinale war am Sonntag,
sehr unterhaltsam. Mit freudigem und weniger erfreulichem am Schluss. Bleiben wir mal mit Freudigen.
Die harten Fakten.
Crocitorti hat Spass gemacht.
Ja, das muss man so sagen. Ja. FC Lugano gewinnt 4-1 gegen St. Gallen. Ein Resultat, das im Nachhinein jetzt noch gross erklärt wird, wo man sich plötzlich wieder bewusst wird, dass sie in Lugano auch eine ganz gute Mannschaft eigentlich zusammen haben. Qualitativ. Wenn man bedenkt, dass mit dem Georg Heitz ja dort jemand, der durchaus etwas vom Fußballgeschäft steht, jemand dort arbeitet, der etwas vom Fußballgeschäft versteht.
Das ist am frühen Morgen geschuldet.
Da geht es schon los. Ich kann es eigentlich nicht erstaunen, dass der Kader gewisse Qualität mitbringt. Gleichzeitig ist natürlich St. Gallen in einem wahnsinnigen Lauf, finde ich, eigentlich eine von dem zwei Mannschaften von der Rückrunde. Darum hat man den Ostschweizer schon recht viel Kredit gegeben.
Bestätigt aber auch zwei Theorien, die man hat im Sport. Erstens mal, jede Serie geht irgendwann zu Ende. Zweitens, Matthias Dubach, der bei uns gesessen ist, mal als Gast, der gewarnt hat vor dem FC Lugano als möglichen direkt Konkurrent vom FCZ um den Meistertitel.
Haben wir das stimmt.
Ziemlich schnell mal müssen sagen, was weiss denn der Herr Dubach nachher? Aber da sieht man jetzt, zwar in der Meisterschaft nicht funktioniert, aber immerhin, es hat für einen Titel gelangt. Also so ganz Unrecht hat er nicht gehabt.
Nein, also eine gewisse Grundqualität ist in dieser Mannschaft definitiv vorhanden gewesen. Gleichzeitig auch eine Art Euphorie, die im Tessin ausgelöst worden ist. Erstaunlich. Also wenn man bedenkt, dass Lugano ja daheim Cornaredo vor, sagen wir mal, sehr überschaubarer Kulisse spielt.
Noch?
Richtig, ja gut. Also, ob Kulisse nachher weniger überschaubar ist, wissen wir nicht. Aber es wird in ein paar Jahren ein neues Stadion geben, tatsächlich. Da dürfen wir gespannt sein. Jetzt sind doch also eine gute Anzahl an Lugano-Fans im Stadion gewesen am Sonntag. Haben dort den St. Gauer durchaus die Stirn geboten rein, was das optische Auftreten angegangen ist. Hat auch eine eigene Kurve gehabt. Also am Anfang haben wir so ein bisschen gespöttelt, wie weit die ihre, was sind es, rund 10'000 Billette loswerden, was sie zu gut haben. Das war kein Problem gewesen, scheinbar.
Unterstützt natürlich auch von der Nordkurve vom HC Lugano.
Wahrscheinlich, ja.
Weil die gesagt haben, wir wollen auch wieder einmal etwas feiern haben.
Ja.
Und haben sich dem angeschlossen und sie haben recht behalten.
Offensichtlich, ja. Und einmal müssen wir wahrscheinlich schon rausheben. Mattia Crocitori, du hast es schon angesprochen. Der einzige Trainer seit langem, der Hut trägt und etwas gönnt. Das Dächlichäppli, es ist jetzt selbstverständlich ein Nebenschauplatz, aber ich habe Freude, dass jemand, der irgendwie sich so bewusst gegen die, also Fußballtrainer sehen ja eigentlich immer gleich aus, du kannst entweder einen Traineranzug anhaben, so Werner Lorand-mässig, möglichst noch mit so einer überdimensionierten Taxofit-Werbeaufkleber-Klatsche da irgendwie auf dem Kragen.
Müssen wir vielleicht noch schnell einen Einschub machen? Werner Lorand ist der Trainer von 1860 München. Gesichtsausdruck jeweils, als ob er morgen mit Salzsäure gegurgelt hat und nachher auf Kieselstein rumgehaut und dann zu den Leuten geredet hat.
Genau, ist also ein bisschen auch tendenziell eher ein Schleifer gewesen.
Permafrost im Gesicht.
Muss man sagen. Und ich glaube auch schwerer Raucher, oder? Das war auch einer von denen, der es Böden gibt. Irgendwo raucht noch auf Trainerbank. Mindestens ja. in früheren Zeiten. Irgendwann hat man das ja dann mindestens mal weg von den Augen von der Öffentlichkeit müssen machen.
Also Ernst Happel-Schule mehr oder weniger?
Eigentlich ja, genau. Ja, er war auch so eine Art Felix Magath gewesen, bevor der Felix Magath zum Felix Magath geworden ist. Also was Trainingsmethoden angeht.
Ach, ohne den Humor.
Ausstrahlung. Magath hat so einen leisen Humor. Im Lorand ist es, ja gut, er ist auch nicht ohne Schalk gewesen, würde ich
einfach
sagen.
Nie gelächelt dazu. Das ist das, was ihn von Magath unterscheidet, wahrscheinlich der. Bei Magath bist du nie sicher, wie meint er es jetzt genau. Oder? Im Lorand hast du gewusst, um was es geht.
Im Normalfall schon,
ja. Er ist angesäuert.
Im Lorand war vor allem wichtig, dass er in seinem ballonseitigen Trainingsanzug am Spielfeldrand gestanden ist und irgendetwas reingebaut hat. Also es ist ja dann ja, nicht einfach geschwätzt, hat kommandiert. Und die andere Variante ist der piekfeine Anzug, irgendwie Hömmli, smart. Gut, da gibt es noch das Zwischending, Pep Guardiola, Rauchragenpulli, wo man immer ja. So dachte, ja, könnte auch an einer Hochschule für Architekten irgendwie eine Gastprofessur haben nebenbei oder so.
Das ist der Steve Jobs-Trick, oder, mit dem schwarzen Rauchragenpulli. Ich bin der außergewöhnlich unfassbar, der natürlich noch mit seinen Jeans und New Balance-Schuhen ganz eine eigene Mode richtig kreiert hat und eine Stilnische, die eigentlich nur für ihn gegangen ist.
Es ist so, ja gut, Pep passt ja irgendwann immer dort rein, oder? Er ist auch so ein Innovator, einer, der grundsätzlich in der Lage ist, andere Wege zu beschreiten als der ganze Rest, sich etwas Neues einzufallen. Manchmal auch jetzt zu seinem Nachteil, wie man in gewissen grossen Matchen hat müssen merken.
Aber was er mit dem Steve Jobs gemeint hat, ist der Hang zum Absturz bei seinen Produkten. Irgendwelche Apple-Dinger, die permanent in der Endlosschlaufe sind. Und Pep halt in der Champions League. Mhm. Passiert mir das immer wieder.
Warte, jetzt muss ich da ganz schnell auf mein MacBook schauen, was das nächste Thema ist. Nein, wir sind gar noch nicht. Wir haben eigentlich zum Croce Torti zurückgewählt. Und jetzt gibt es, also gut, es gibt natürlich beim 1. FC Köln den Steffen Baumgart mit dieser Schiebermütze. Und im Football hat es noch lange den Bruce Arians gegeben mit dem Kangol-Käppli. Mhm. Aber sonst gibt es eigentlich sehr wenig Kopfbedeckungen im Sport auf der Trainerbank. Obwohl ja eigentlich sonst die Baseballkappen ist eigentlich ein Klassiker in der Sportbekleidung. Also das ist ja nichts, wo man sonst nicht würde sehen.
Ist eigentlich schade, finde ich. Früher Footballtrainer
Tom Landry mit Hut. Also
mit Fedora.
Absolut, ja. Sehr schön.
Also sehr schick, genau. Fußballtrainer in England, früher auch gerne mit Hüten unterwegs.
Herzlich willkommen beim Stil-Podcast Pro und Konter. Schick mit Dino.
Heute sind einfach die schönen Hüte sind nicht mehr so richtig im Mode. Es hat dann ein bisschen den Hipster-Verruf gekriegt. Leider. Die richtig schönen Hüte, die mit dem passenden Kleidungsstil schon ein recht schönes Gesamtbild würden ergeben. Wobei, wenn wir vorstellen, der Werner Lorand in Ballonseide, hellblau und dazu eine Fedora.
Nein, der würde dann
wäre eigentlich albern gewesen.
muss man so sagen. Ja, der wäre dann wahrscheinlich mit so einem Tiroler Hut gekommen, wahrscheinlich noch mit so einer Feder drin. Also mindestens zu seiner Zeit bei 1860 München wäre er mit dem garantiert durchgekommen. Das hat man irgendwie akzeptiert. Als irgendwie folkloristischer Wink an seine als Arbeitgeber, könnte ich mir vorstellen. Im Croce Torti, der Hut, der ja dann auch immer noch ein bisschen zu weit in die Stirn aufgeschoben ist. Also, er trägt ihn ja mit so ein bisschen Rückenlage. Haben wir das gestern überlegt? Ich habe das Gefühl, es hat lange dafür gesorgt, dass er komplett unterschätzt worden ist. Also, der ist ja vorher schon im Club gewesen, als Trainer auf verschiedenen Stufen. Und dann hat man ihn zuerst mal vorübergehender Chef gemacht und hat die bekannte Aufnahme gegeben vor seinem ersten Spiel, wo er pfeifend über den Rasen vom Cornaredo gelaufen ist, vor dem Spiel, den Hut tragend. Und ich glaube, da hat die Sportschweiz zum ersten Mal den Mattia Croce Torti so bewusst das Gesicht bekommen als Trainer und irgendwie gedacht, was ist denn das für ein Vogel? Ja, am Schluss singt und pfeift nur einen, nämlich der, der Göpfinal 4-1 gewonnen hat. Also, hat schon auch bewiesen in dieser Saison, auch wenn man muss sagen, die Rückrunde ist jetzt eben leistungsmässig sicher nicht mehr vergleichbar gewesen mit dem, was in der Vorrunde passiert ist. Das ist schon eine sehr reife Leistung, die Mannschaft auf einen Punkt so vorzubereiten, dass es nachher, ja, nicht einmal knapp war. Also, das Trainerduell gegen Peter Zeidler auf St. Gauer Seite, zu denen kommen wir nachher noch, das hat er klar gewonnen.
Ja, erfreulicherweise, muss man sagen. Also aus meiner Sicht. Nicht wegen dem FC St. Gallen, überhaupt nicht, aber Croce Torti als Typ, nur schon der Name ist für mich als Hockeymensch sowieso eine Reminiszenz wert an die Vergangenheit. Mit Croce Torti, der im Hockey früher die Runde gemacht hat, ist halt schon weit zurück. Da sieht man, wie alt das man ist. Wenn man sich an das Zeug noch erinnert, immerhin kann man sich noch erinnern, das ist gut. Also die Demenz ist noch nicht so weit vorgeschritten. Das vergessen hätte. Croce Torti, was passiert mit dem FC Lugano? Wo gehört der hin? Ist der jetzt als Göpsieger in einer anderen Sphäre als vorher gewesen? Ist bei uns in der Deutschschweiz ist man immer ein bisschen hin und her gerissen. Früher Lugano noch in der Challenge League war, hat man das Gefühl gehabt, ja, was soll das? Hat man früher noch Chiasso gehabt, Bellizona mal grosse Zeit gehabt in der obersten Liga.
Locarno hat es auch mal gegeben.
Locarno hat es auch mal gesagt, ich bin ja mal ein Match schauen mit einem Kollegen, der dort unten wohnt. Weiss aber nicht mehr gegen wer. Aber es ist auf jeden Fall, die Freundin von dem ist an der Kantonsschule Lehrerin. Jetzt hat mehrere Studenten gehabt dort, oder Schüler noch, die beim FC Lugano gespielt haben. Und einer von denen war schon in der ersten Mannschaft gewesen. Weiß aber nicht mehr, wie der geheißen hat. Der ist auf jeden Fall heftigst angeführt worden. Müsste man mal nachschauen, was aus dem geworden ist. Und jetzt muss ich mich selber fragen, wieso erzähle ich das eigentlich?
Das ist nicht uninteressant.
Das hat nichts zu tun mit dem Göpfinal.
Nein, ja gut. Wir können den Schlenker zum Tessiner Fußball kurz machen, weil so ein ein bisschen Schatten da sein fristet. Also ich glaube, sowohl im Tessin, wo sehr, Fußball ist ja auch sehr stark in Richtung Norditalien orientiert ist, also liegt ja auf der Hand mit zwei grossen Mailänder-Clubs, Juve, wo neu ist, gibt es noch ein paar andere.
Monza.
Genau, sind jetzt aufgestiegen eigentlich. Es hat lang gut ausgesehen, aber es könnte noch eng geworden sein. Müsste man fast schnell verifizieren. Jetzt, nein, der Tessiner Fußball, der ja eben also zersplittert war mit, du hast es gesagt, Lugano, Bellinzona, Locarno, Chiasso, wo immer noch so Challenge League Level etwa die mal wieder hätte, wieder auftaucht. Dann fragt man sich, wo verschwinden sie her, dann kommen sie wieder. So richtig für mich längt es nie. Aber der Köpsi könnte natürlich jetzt schon zur Frage haben, dass sich im Tessiner Fußball abschliessend so eine Hierarchie herausbildet, was wahrscheinlich nicht schlecht wäre. Also, das ist klar, das braucht dann auch Zeit. Also, muss irgendwie eine Generation merken, okay, das ist jetzt der Tessiner Club. Also, das versteht ja logischerweise jeder, der in Zürich der FCZ schaut, dass man nicht für GC ist, also dass man als Lugano-Fan nicht unbedingt für Bellinzona ist oder umgekehrt, das kann ja eigentlich nicht überraschen. Aber in Kombination jetzt, ein bisschen Erfolg, man hat Geld, also Joe Mansueto, der Besitzer, wo eben der Georg Heitz in die verantwortungsvolle Position von dem Chicago Fire-Konstrukt gesetzt hat, grundsätzlich geht man schon davon aus, dass da jetzt Mittel da sind, dass man mindestens eine konkurrenzfähige Mannschaft kann stellen kann. Was das denn konkret heisst, ist eine gute Frage. Also jetzt wird man mit dem Sandy Lovric einen von den ganz wichtigen Spielen verlieren. Der geht in die Serie A. Zeigt ja auch schon, dass eine gewisse Qualität in dieser Mannschaft da ist. Wenn Udine sagt, ja, nehmen wir bitte nächste Saison dann bei uns.
Die Gefahr droht eigentlich jedem Super League-Club permanent, weil man halt nicht eine von den ersten Adressen in Europa ist, aber der Betrieb funktioniert ja gleich, also dass man die Leute auch ausbildet, sie dann verliert, für wieder andere zurückkommen. Im Tessin, man würde sich vorstellen, dass es so sollte funktionieren, dass man quasi einen Club hat als Flaggschiff in der Super League und die anderen dem quasi zutragen. Und wenn du dann das Stadion hast in Lugano, wo quasi auch als Schmuckstück kannst präsentieren, als Bijou repräsentativ ist, würde das vielleicht funktionieren. Andererseits träumt man davon, zum Beispiel auch beim Hockey im Wallis, dass man sich quasi zusammenrauft und dann die Kräfte bündelt. Und das passiert nicht aus den gleichen Gründen, die du erwähnt hast, nämlich, dass die einen den anderen dann neidisch sind. Das kenne ich aus Graubünden, Hockey, früher eine Rosa, Davos, Chur. Wenn man sich zusammengetan hat, hat man wahrscheinlich etwas hergebracht. Bringt es nicht, weil jede Talschaft wieder das Gefühl hat, sie sind besser als die anderen. Und man am anderen einfach alles neidisch ist wahrscheinlich, liegt in der Natur vom Mensch, kann man nicht ändern. Aber das hier Fußball macht immer Spass, wenn jemand rum ist. Und da fragt man sich, was ist denn jetzt wieder los, wenn der Club wieder absteigt und nachher hast du dann den Effekt, die verschwinden dann irgendwo hin. Es ist ja nicht so, dass die dann sehr schnell wieder zurückkommen. Oder? Und das kann man jetzt vielleicht korrigieren, auch mit dem Stadion, wo ja tatsächlich nicht die gleiche Bedeutung hat. Irgendwie schon, aber nicht die gleiche Bedeutung hat wie das Stadion in Zürich zum Beispiel, wo du jahrelang das Theater gehabt hast. Und dort wird es einfach gemacht. Und das zeigt irgendwie auch das Interesse von dieser Region an dem Fußball und der Bedeutung, die der Fußball sollte haben, das sein.
Ja, Monza übrigens. In den Aufstiegsplayoffs zu der Serie A. Man ist im Halbfinale gegen Brescia. 18. und 22. Mai, für die, die sich das in die Agenda anstreichen wollen. Ebenfalls noch im Rennen Benevento und Pisa. Ascoli und Perugia leider schon gescheiterte Playoff-Runde vorher. Also
die bleiben in der Serie B.
Noch nicht oben, genau.
Die das heisst, die haben natürlich...
Cremonese haben den Sprung schon geschafft.
Die haben eigentlich das Gescheiden gemacht, die bleiben in der Serie B. Und dürfen dann irgendwann mal gegen den FC Südtirol kicken.
Bitte nicht schon wieder den FC Südtirol.
Der FC Südtirol, wahnsinnig interessantes Projekt. Weil Südtirol eben auch eine sehr schöne Gegend ist, wo es mein Kollege Schweinkenner. Das heißt, da gibt es sehr gute Weisswein auch aus dem Südtirol. Chardonnay und so Zeug. Kenne mich da nicht aus, aber das heißt, die sind gut. Wie sind wir jetzt auf das wieder gekommen? Zurück zum Göpfinale.
Die Region Ostschweiz.
Jetzt müssen wir noch schnell über das reden, was nach dem 4-1 passiert ist. Dass sich nämlich der St. Gallen-Präsident Matthias Hüppi hat müssen mit Komikern beschäftigen, die als Mummerschanz auftreten sind dort im Stadion. Total vermummt. Ich denke, was machen die dort? Aber die haben es ernst gemeint. Das ist so etwas Lächerliches, habe ich also noch selten gesehen. Das sind die auf den Platz stürmen normal und irgendwie wenigstens einfach Freude haben. In dem Fall logischerweise keine Freude, aber so total vermummt. Das ist so etwas von lächerlich, wenn ich so auftreten muss. Also, es tut mir leid. Also, fehlen mir irgendwie Fehlt mir die Erklärung für so etwas?
Ja, ich glaube, es hat auch eine Beteiligte, inklusive denen, die auf dem Platz gelandet sind, die Erklärung gefällt dafür. Also der Platzsturm ist ja sowieso etwas, ja, so eine seltsame Entwicklung, mittlerweile ein bisschen inflationär, habe ich das Gefühl. Bei jedem Erfolg wird auf den Platz gestürmt, also irgendwie auch bei Aufsteigen, wo man das Gefühl hat, eigentlich sind sie schon längstens klar, aber jetzt ist es so weit und dann ist es wie so ein eingeübtes Ritual schon. Ist ja eigentlich im Erfolgsfall dann auch relativ harmlos. Fragt man sich, ob man jetzt als Spieler nicht, ja, wahrscheinlich gibt es den einen oder anderen, der wahrscheinlich lieber seine Ruhe hat. Ich habe jetzt gerade gelesen, das Interview mit dem Captain von Werder Bremen, dem Ömer Toprak, der unmittelbar nach verbrachtem Aufstieg jetzt am Wochenende mit Garderoben ist, weil das Gefühl, er muss jetzt allein sein in dem Moment, irgendwie bei sich sein.
Ja, das haben wir letzte Woche besprochen.
Lass Revue passieren.
Genau, dass die Mannschaft den Moment braucht, um auch das zuerst mal fassen, und zwar als Mannschaft, nicht im Trubel von allen Mitbeteiligten, die, wie schon erwähnt, also durchaus auch verdient haben, das mit der Mannschaft auf dem Vierer. Aber ich finde einfach nicht sofort nach dem Ereignis und nicht dort, wo die Mannschaft eigentlich auftritt, weil das Spielfeld gehört der Mannschaft und nicht den Fans. Also die haben ihren Platz. Wenn man sieht, wie Frankfurt zum Beispiel in Barcelona gefeiert hat, so soll es eigentlich sein, eigentlich Frankfurt, so soll es eigentlich sein. Gut, dort haben sie gewusst, wenn wir dort auf den Platz stürmen, dann gibt es von den spanischen Knüppelmännern furchtbar auf die Mütze.
Und wahrscheinlich vor allem der Geist von Johann Cruyff und
das
richtet Schaden an. Das Risiko
ist ja auch nicht weniger. Es ist ja auch nicht vorgesehen, der Platzsturm. Also auch weder in Deutschland noch bei uns, oder? Aber ja, wer hält die Massen
auf? Die gleichen Frankfurter haben gegen West Ham, glaube ich, den Platz gestürmt, wo sie es dann geschafft haben im Finale.
Genau.
Also, ja, also, ich tue mich da schwer, weil das ist ja ein Ausdruck von der Freude auch. Und in vielen Fällen eben ist es dann auch harmlos. Jetzt hier im Cupfinale reden wir ja dann tatsächlich von den Verlierern, die auf dem Platz gelandet sind, plötzlich. Eben wie du es beschrieben hast, schwer vermummt und irgendwo auf Krawall gebürstet. So, ist augenscheinlich. Aber so richtig, also die haben dann irgendwie in Richtung von dieser Lugano-4-Truppe wollen. Also die Lugano-Spieler und Fans haben halt am anderen Ende vom Stadion gefeiert, wie sich es auch gehört, wenn man gerade den Cup gewonnen hat. Einer von den zwei grossen Titeln, also das ist verdient, das soll man auch geniessen dürfen. Und also man fragt sich dann ein bisschen, wie fest kann man sich eigentlich selber überschätzen als Fan. Also dass man jetzt, also was hat es auch rausgekommen dabei? Also wenn man sagt, ich wollte jetzt da auf den Platz einen, also hat man sich mal den Grocci Torti vorknöpfen oder irgendeinen anderen Lugano-Fan oder, also was soll denn passieren?
Das sind einfach Verblendete, die das Gefühl haben, erstens einmal völlige Selbstüberschätzung und Überhöhung, dass ihr Beitrag gefragt ist, dann zweitens mal völlige Absenz von jeglichem Respekt, also wenn man verliert, dann machen wir Ärger, das ist so der Reflex. Und dann noch der Platzsturm, also irgendwie hat man sich ja schon vorbereitet auf das mit Ausrüstung und was ich was, Rauchbomben oder Petarden, die man dabei gehabt hat, wo man sich fragt, ja, werden die Leute nicht durchsucht? Gut, das Problem kennen wir,
ja,
es ist nicht möglich,
die Sachen
zu verhindern, das wissen wir, aber die Bereitschaft, eben, es ist inflationär, man hat es gesehen, Platzsturm dort, dann ist es nachher überall so, jeder, der irgendetwas zu feiern hat oder auch nicht zu feiern hat, da muss man einfach auf den Platz, ich glaube, das muss man dann irgendwann mal schon anfangen wieder eindämmen und sagen, geht nicht, und das tun wir verhindern. Man hat gesehen, ja, es passiert nichts. In Schalke, Gelsenkirchen, hat es mehr als 20 Verletzte gegeben, ich glaube, 10 schwer Verletzte, weil die dann beim Versuch von der Tribüne runterzugehen,
ja, gut,
in irgendwelche Gräben gestürzt sind. Ja, und dann ist nachher wieder irgendjemand verantwortlich, während die einfach nur selber die Schuld sind, oder? Weil solange die dort bleiben, wo sie hingehören, passiert da niemandem etwas. In der Regel.
Mm.
Aber das jetzt da mit diesen Vermummten, das sind Bilder gewesen, wo du eigentlich nur im Kopf kannst schütteln, oder? In dieser Zeit sowieso. Und dann die Zivilcourage von Matthias Hüppi, wo dann zu den Herren ist, wo du auch nicht weisst, ja, Vermummte, die irgendwie nichts zu befürchten haben, wahrscheinlich, weil man sie nicht erkennt. Und denen aber ihre Grenzen aufgezeigt hat, ohne zu wissen, wie aggressiv die tatsächlich sind.
Matthias Hüppi, Präsident vom FC St. Gallen, ja bekanntlich. Mhm. Ja, also schon bemerkenswert, also im Nachhinein muss man natürlich sagen, das einzig Richtige, aber in dem Moment nicht so einfach. Kann ich mir vorstellen, dort herzustehen.
Ja, immerhin, und, eben, das
und, hat man schon andere Bilder gesehen. Machen, dass es nicht geht.
Ja, oder? Wir erinnern uns an GC, wo irgendwie eine Handvoll schwach geköpft war, nicht verkleidet als Blumengruppe oder so etwas, sondern ohne Verkleidung. Eine ganze Mannschaft in Geiselhaft genommen hat. An anderen Orten haben die Ultras verlangt, dass die Spieler ihre Liebli abziehen. Ich meine, das ist ja unglaublich. Und die machen das noch. Und da kommt der Hüppi, oder? Also, ja, der ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und wahrscheinlich auch nicht auf Krawall bürstet, überhaupt nicht. Und der stellt sich dann. Also, finde ich bemerkenswert.
Nein, absolut. Und am Schluss braucht es ja die Figuren, die... Also, ich meine, es gibt ja im Schweizer Fußball das berühmte «Wir wollen das nicht» von Bernhard Häusler, ist jetzt mittlerweile auch schon fast 15 Jahre her, glaube ich, wo tatsächlich irgendwie logischerweise nicht in einer vergleichbar aufgeheizten Situation, sondern nachher im Nachhinein, aber auch sehr deutlich eigentlich den eigenen Fans zu verstehen gegeben hat, was geht und was nicht. Und Hüppi hat das ja auf eine Art eigentlich auch gemacht. Oder? Es hat zuerst einmal den Brand geholfen zu löschen und dann später dann auch noch darüber geredet, dass es so nicht funktioniert. Ich glaube, man hat sogar tatsächlich 1:1 einfach in einem anderen Dialekt die gleichen Worte gebraucht. Und auch darauf hergewiesen, dass es sind ja dann auch nicht viel St. Gallen gewesen, das muss man ja noch sagen. Es waren irgendwie so ein paar Verwirrte gewesen. Wo man nachher am Schluss eben wieder 10 Minuten über irgendwie ein paar Holzköpfe muss reden, wo sich nicht ganz klar sind, warum sie jetzt eigentlich da sind und was eigentlich der Grund ist, warum sie an diesem Match sind. Nämlich weil ihre Mannschaft die Chance hat, zuerst mal seit 1969 ein Cup zu gewinnen. Und das kann man gewinnen oder verlieren. Es ist ein Spiel. Mit dem muss man einfach, also eigentlich wäre das keine spektakuläre Erkenntnis, mit dem muss man können leben, egal wie es ausgeht.
Ich glaube, die Bereitschaft fehlt, das zu akzeptieren, dass es auch eine Niederlage gibt und dass man sich dann zwar nicht freuen muss, aber die einfach akzeptieren muss, weil es zum Sport gehört und nicht jedes Mal Krawall schlagen und versuchen, irgendwelche gegnerischen Fans noch mit in das reinzuziehen. Finde ich so etwas von respektlos, aber wie will man von diesen Leuten Respekt erwarten, wenn sie sich schon auf das vorbereiten, oder? Also so aufzutreten, dann wenn schon, dann gehe ich dort runter, aber ohne total vermummigt ausgesehen, wie die Leute mit diesen Henkersmasken, was sie ja irgendwie haben, wahrscheinlich auch haben wollen sein, oder?
Das Gefühl, es gibt einem ein sehr mulmiges Buch,
ja,
auf die Bilder, und umso wichtiger, dass sich jemand denen entgegenstellt, dass es dürfte nächstes Mal vielleicht sogar ein paar mehr sein, die das machen, auch zum zeigen, dass das nicht geht. Und unser Kollege Stefan Kreis hat sehr gut geschrieben. Matthias Hüppi, der einzige Gewinner in Grün-Weiss am Sonntag. Auch wenn er es wahrscheinlich lieber anders gehabt hätte. Aber da dürfen wir den Hut ziehen. Ob es jetzt ein Fedora ist oder im Grotschitort in seine Dächelkappe. Schließen wir den Köpfchen ab.
Genau. Jetzt ziehen wir uns einen anderen Hut an, das ist der vom Nazi-Coach Patrick Fischer, die Hockey-Nazi an der WM in Helsinki, also Finnland, geht dann irgendwann mal auf Tampere, wünschen wir uns. Dort werden nämlich Medaillen ausgespielt. Jetzt aber noch zwei Spielzeiten, nehmen wir auf, heute Abend Kasachstan. Aha. Ist auch kein grosser Name, aber einer, den man muss respektieren. In der Vergangenheit achtbare Resultate erzielt. Jetzt erstaunlicherweise 9-1 verloren gegen Dänemark, gegen Frankreich verloren. Man kommt irgendwie noch nicht so ganz draus. Das hat es einmal so ein bisschen an sich nach den ersten Runden, wo sich das Ganze noch ein bisschen ordnen muss. Die Schweiz aber eigentlich souverän gegen Italien. Gut gespielt, bis der Sieg festgestanden ist. Nachher hat man sich ein bisschen anstecken lassen von der Passivität und halt von den Limiten der Italiener. Gegen denen hat es schon anders ausgesehen. Die Mannschaft, die mitspielt, hat man quasi überfahren und sich auch revanchiert für die 5. Niederlage in Peking. Wie geht es jetzt weiter?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, Kasachstan, die werden wir heute schlagen, ziemlich sicher. Die haben 9-1 verloren gegen Dänen. Das kann eigentlich nur eine Fußnote sein. Nachher wird es spannend. Slowakei, Kanada, das sind so... Also bei den Slowaken, das ist eigentlich unsere ewige ewige Rival auf Augenhöhe plus minus, wo man irgendwie das Gefühl hat, wenn man die schlägt, dann ist es eine gute WM, so ungefähr. Kanadier, das ist logischerweise eine grosse Sache. Dann kommen irgendwann die Deutschen zum Schluss noch von dieser Gruppenphase. Für uns, ihr habt das letzte Woche ja auch schon besprochen, für uns ja, so ein bisschen der Böhlimann von der letzten paar Jahre. Gegen die haben wir es irgendwie gleich nie geschafft. Ich glaube, es wird recht viel stehen und fallen mit diesem Match, weil man dort einfach entweder sagt, here we go again, wieder gegen die Deutschen, wieder funktioniert es nicht, oder man kann den Bock jetzt endlich einmal umstossen, wie man auf Hochdeutsch würde sagen. Kann das eine vernünftige WM geben. Also vernünftig im Sinne von, wir haben Aussichten auf Halbfinale plus. Dass man jetzt gegen Kanada muss gewinnen, das können wir nicht erwarten. Das war aber kein Deutschland-Match. Dort bin ich tatsächlich gespannt, ob man dann auch in der Lage ist, nachdem man jetzt gegen drei schwächere Gegner gespielt hat, in der Lage ist, das Niveau entsprechend anzupassen. Das ist etwas, was man den Schweizer immer nachher sagt, schon von Meisterschaft auf internationales Level, dass man im Moment brauche, um irgendwie auf die Tour zu kommen. Jetzt hat man eigentlich bewiesen, dass man sich nicht allzu fest runterziehen von den Schlechten. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt muss man den Motor einfach am Laufen behalten. Also ist noch, Achtung, Weisheit, eine lange WM.
Ja, ist ein Marathon.
Es ist kein Sprint.
Kein Sprint, ja.
Gut, absolut.
Ja. Die Deutschen vielleicht das mal, weil sie in der Gruppe sind, in der gleichen, hat das Spiel wieder einen anderen Anstrich. Was könnte es sein, dass dem, bis zu dem Spiel, das ist am nächsten Dienstag das letzte Spiel von der Gruppenphase, eigentlich zumindest schon geführt ist oder gerettelt, wie man auch sagt, bei uns in gewissen Tälern, dass das Spiel gar nicht mehr die gleiche Bedeutung hat, wie jetzt zum Beispiel das K.O.-Spiel letztes Jahr im Viertelfinal. Und aber die Deutschen zum Beispiel, die kämpfen, man kennt auch die Slowaken, das sind also die Mannschaften, die immer in der gleichen Besetzung auftreten, mit geringen Veränderungen. Kanadier zum Beispiel kennen wir nicht, da kommt jedes Jahr eine neue Mannschaft. Mhm. Hängt davon ab, wer schon ausgeschieden ist in der NHL. Ziemlich unberechenbar, am Anfang haben wir auch noch nicht so wahnsinnig auf die Tour. Aber die haben mittlerweile auch schon mitgekriegt, dass die Schweiz schon ihre Kameraden ab und zu mal geschlagen hat, auch in wichtigen Spielen. Also dort sind wir auch nicht mehr so draussen seit der Kanadier wissen, auch die Schweiz kommen, da müssen wir aufpassen. Ist eigentlich der einzige Gross, den wir hätten in dieser Gruppe, nachdem draussen aus bekannten Gründen nicht dabei sind. Massierung von der Top-Nationen ist eher in der anderen Gruppe. Das werden wir zu spüren kriegen, wenn es im Viertelfinal gehen sollte. Also da kannst du es aussuchen, Tschechen, Schweden, Finnen, USA. Nimmst irgendeinen, wirst wahrscheinlich jemand gleich bedient sein. Die Finnen gestern die Amerikaner geschlagen. Also die Finnen sind einfach, die sind jetzt mit dem Olympiasieg, haben sie das Selbstvertrauen nochmal ein bisschen aufgeschraubt und dann mit ihrem unglaublichen Können zusammen und ihr einfach die Eigenheiten, die Finnen haben, im Gegensatz zu den Schweden zum Beispiel, also nicht im Gegensatz, was besser sein soll, sondern sie sind einfach anders. Macht Finnen für mich sehr sympathisch. Aber das bedeutet nicht, dass man gegen die unbedingt schon im Viertelfinale sollte.
Sollte wollen spielen.
Genau. Aber die Gruppenphase wirklich, ich finde es interessant, das mal, weil es nicht berechenbar ist. Mhm. Man sieht, die Franzosen haben den Deutschen einen Kampf bis zur letzten Minute geliefert, wo du das Gefühl hast, die Franzosen, die sind ja eigentlich nur Kanonenfutter, dem ist nicht so. Könnte auch für die Schweiz noch Knacknuss sein, weil Philipp Bonso, Nazi-Trainer, hat letztens gesehen, anlässlich von einem Fest, und hat dann gesagt, sein grosses Ziel sei, uns zu ärgern. Das war eigentlich früher schon sein Ziel gewesen, wenn wir aber gegeneinander gespielt haben. Einfach die Schweizer ärgern. Aha. Warum, weiss ich nicht. Hat ja sehr gern in der Schweiz gespielt.
Gutes Geld Genf verdient.
Eine Legende sogar noch gespielt.
Jahre. Was will der jetzt? Die Schweizer ärgern, das finde ich also absolut deplatziert. Ja, kannst du
berichten,
wenn du es das erste Mal gesehen
hast. Gut, aus der Perspektive von der Franzosen ist es immer so gewesen, wir quasi die verwöhnten Schweizer, die bei uns in der Liga sehr viel Geld verdienen können, das hat er dann nachher auch gemacht. Hat also auch davon profitiert. Seine Söhne machen es bis heute. Kevin in Winterthur, Tim in Lausanne, spielen beide mit an der WM. Wir werden es sehen. Die Franzosen haben wir am Sonntag, bis dort, ich weiß nicht, ob der noch entscheidenden Charakter hat. Wenn wir die noch schlagen müssten, bevor es gegen die Deutschen geht.
Das müsste man auf anfangen. Müsste eigentlich zu schaffen sein. Was mich irritiert, bei der, du hast vorhin in Finnland am USA erwähnt, die amerikanische Mannschaft, sehr, ich würde so weit gehen, sagen, eine recht schwach besetzte US-Mannschaft. Dort, das ist so ein bisschen eine Wundertüte, habe ich das Gefühl. Da, also wenn wir einen müssen ziehen aus der anderen Gruppe, dann bitte die. Nicht, dass die schlecht wären, aber für eine US-Nationalmannschaft, also ja, sicher eine von der schwächeren Ausgaben, wo man kann daran herlaufen.
Ja, ich glaube, so schlau sind zum Beispiel Kanadier auch schon, dass die sagen, möglichst Erster werden, weil dann spielen wir wahrscheinlich gegen die Amerikaner. Mm. Falls überhaupt.
Füchs.
Die müssen ja noch schaffen.
Füchs.
Füchs, ja. Genau.
Apropos unberechenbar. Mm. Es wird wieder Tennis gespielt. Man hat zwei grosse Turniere gehabt schon. Jetzt in den letzten paar Wochen Masters in Madrid, Masters in Rom. Zwei Sieger, wo jetzt, also die zwei Turniere, zwei Sieger auf Mannenseite, wo man jetzt muss damit rechnen, dass die auch eine grosse Rolle werden spielen, wenn es ab dem Sonntag an der French Open um eins geht. Carlos Alcaraz, der 19-jährige Spanier, wo in Madrid gewonnen hat, nachher abgesagt hat für Rom, dort Novak Djokovic das Turnier gewonnen. In den 1000er-Club aufgestiegen, hat jetzt 1000 Match gewonnen auf der ATP-Tour. Kein Grund zur Trauer.
1000 Match?
1000 Spiele, genau. Das haben vorher ihm geschafft. Jimmy Connors, Ivan Lendl, Roger Federer, Rafael Nadal. Djokovic erstaunlicherweise älter als Federer Nadal, wo die älter als die waren zum Zeitpunkt, wo sie die Marke geknackt haben. Es ist wirklich schwierig, um die Tageszeit eine kohärente Sätze zu finden.
Ja, aber zählt da jedes Spiel auch, wenn irgendeinen Interclub gespielt hätte für den Tennisclub Seebach oder so.
ATP-Tour.
Nur ATP-Tour.
Jawohl, genau. Nein, Interclub für
bin TC sicher ein eigener Seebach.
Genau, für den eigenen Statistik. TC Horgen.
Ja.
Ist mein, ich weiß nicht, gibt es einen TC Seebach? Bin da völlig.
Gibt's.
Okay. Sind die gut?
Das weiß ich nicht.
Okay. Nein, ich weiss noch, TC Horgen ist dort, wo der Dominik Stricker, unser Schweizer Top-Talent, etwa die mal ausgeholfen hat in der letzten. Da ist jetzt diese Woche in der French Open Quali. Wäre zu hoffen, dass da etwas kommt, dass er zum einen den Sprung schafft und nachher vielleicht auch ein bisschen Wirbel machen kann. Also in der ersten Woche in Paris. Junge Leute, die Wirbel machen, werden es dann aber auf ganz grosser Bühne mindestens zu erwarten, werden es andere sein. Der Carlos Alcaraz.
Ja.
Phänomenal.
Der schafft es. Phänomenal. Ein Phänomen. Ich glaube auch, das ist einer, der nicht einfach nur kommt und dann ein bisschen gut mitspielt, sondern das ist einer, der ziemlich schnell mal anfängt, Grand Slams zu gewinnen. Wenn du die Ausstrahlung anschaust, die er hat, die Selbstsicherheit und die Überzeugung, ich glaube, das ist eine andere Hausnummer als zum Beispiel ein Zverev, wo immer wieder von Zweifel geblockt wird, wo Ausbrüche hat und man sich fragt, stimmt da alles im Kopf?
Sensationell, das, was man in Madrid gesehen hat von ihm. In Reihe nachher.
Ja.
Nadal, Djokovic, Zverev geschlagen auf dem Weg zum Sieg. Wirklich extrem überzeugend. Also vor allem Nadal und Djokovic habe ich recht viel gesehen von beiden Spielen. Und das ist, also, wenn man sich überlegt, dass eben der Mann 19 ist, vor einem Jahr noch in Melbourne Qualifikation gespielt hat zum Grand Slam, dort gegen David Goffin sich durchgesetzt hat. Belgier, wo ich es nachgelesen habe, gestern noch, dort nachher zu Protokoll geht, ja, er kennt jetzt den Alcaraz nicht gut, er weiß nicht, ob der immer so spiele, aber der sei schon sehr, sehr gut.
Ja.
Kommt etwas auf uns zu. Ja, und er hat nicht gelogen. Also das ist jetzt einfach in der kürzesten Zeit ein Spieler, der logischerweise im Moment wahrscheinlich auch Selbstvertrauen hat, was braucht, um es mit so Kaliber aufzunehmen. Aber also andere haben auch Selbstvertrauen. Das allein kann es nicht sein, dass man nachher dermassen, also wirklich in der Lage ist, ja, die Grossen nehmen, einen nach dem anderen zu schlagen. Ich glaube, was ist es, der David Nalbandian ist der Letzte gewesen, der irgendwie die Top 3 einen nach dem anderen geschlagen hat.
Linkshänder war, gefürchtet war, genau, bei den Top-Favoriten meistens. Er hat dann mal in Paris so einen Riesenlauf gehabt.
Hat einem Roger Federer mal Basel vermisst, wenn ich mich richtig erinnere. Also, ja, auf jeden Fall schon auch eine Nummer. Und jetzt beim Alcaraz kann man davon ausgehen, dass er aber dann eher Djokovic, Nadal, Asnal, Bandian wird. Also, da würde ich, es wäre niemand überrascht, wenn er Paris würde gewinnen. Ich glaube, man kann es so sagen.
Ja, nein, ich wäre auch nicht überrascht. Also, eben, wenn der siehst, wenn der erlebst, das ist ein Ausdruck in sich, eben von Selbstsicherheit, Überzeugung, plus das enorme Talent. Ich glaube, das ist so einer, wie sagt man, ein Jahrhundert-Talent. Talent sind viel, aber einer, der es dann durchzieht, ich glaube, da würde ich 5 Franken wetten auf den,
ja, Paris. Also, wenn man sich überlegt, die Next Gen, wo jetzt ja eigentlich schon Next Gen ist, weil die ursprüngliche Next Gen ist die Generation Dimitrov irgendwie gewesen, die haben wir schon lange vergessen. Dann Zverev, Tsitsipas und Co.
Ja, eigentlich ein ewiges Versprechen, oder? Als Zverev, da heisst es immer wieder, jetzt kommt dann der Grand Slam, jetzt kommt dann der Durchbruch, die Konstanz. Und was kommt, prügelt auf einen Schiedsrichterstuhl ein, mehr nicht.
Solange es nur das ist, ja.
Ja.
Gibt er dann noch die sehr unschönen Vorwürfe, also unschön, das ist jetzt definitiv der falsche Ausdruck, die Vorwürfe von häuslicher Gewalt, wo man ja dann auch muss sagen, es ist selbstverständlich nichts beleidigt bis jetzt, nach meinem Wissensstand, aber ja, es ist ein Gesamtbild, das extrem problematisch ist. Dann hast du einen Tsitsipas, der mit sich, von sich reden macht mit dem Coaching von seinem Vater, irgendwie permanent. Thema, lange WC-Pausen, ein bisschen verdächtig lang. Der Team, wo im Moment irgendwie völlig von der Rolle muss sein. Jetzt gerade das Genf verloren gestern in der ersten Runde. Jackie Nato, also jetzt auch nicht der ganz grosse Gegner, den er gegen ihn musste Zegu streichen. Dort die mittlere Generation, die ist so, Medvedev hat ein anderes Problem. wird in Wimbledon nicht spielen. In Paris bin ich jetzt mal gespannt, was passiert. Die mittlere Generation, die hat ein kleineres Problem und es, ja, die müssen aufpassen, dass sie nicht einfach übersprungen werden von dem Alcaraz und nachher ja. Halt auch noch dabei sein.
Gut, das kann auch nicht jeder so.
Natürlich auf einem Level sein, wo man kann sagen, ja, Top 10, Top 5, vielleicht auch mal für ein grosses Turnier da, aber dass es am Schluss einfach Alcaraz und der Rest ist.
Gut, es gibt auch nicht derige Figuren wie Sander mehr, muss man auch sagen. Also, dass man so Massierung hat mit den grossen Dreien, Federer, Nadal, Djokovic zur gleichen Zeit, war früher auch nicht üblich gewesen. Das war meistens 2 gehabt, die sich dann irgendwo noch überschnitten haben. McEnroe, Borg war ein Beispiel gewesen, wo 2 gehabt, die sich bekämpft haben. Jimmy Connors und um dann 3 waren Lendl, irgendwann ist der Sampras gekommen. Es hat sich so ein bisschen abgewechselt. Roger Federer hat jetzt in seiner Glanzzeit auch nicht die ganz grossen Rivalen gehabt, wie es ein Djokovic jetzt ist oder ein Nadal gleichzeitig. Der Nadal ist ein bisschen später gekommen. Das hat sich dann schon so ergeben, dass du Rivalität gehabt hast. Aber dass du dann 3 gehabt hast, gleichzeitig. Und jetzt kommt wieder einer, wo eben die Generation im Sprung hat. Ich glaube, der könnte wahnsinnige Dominanz aufbauen, wenn der das wirklich durchzieht. Oder? Und so sieht es aus. Ich glaube, der wird Paris gewinnen.
Das war eine Ansage.
Wer gewinnt in einer anderen Liga, und zwar nicht in der obersten Liga vom Tennis, sondern in der zweitobersten Liga vom Schweizer Fußball?
Das ist extrem spannend.
Challenge League. Wahnsinnig. Überall die zweite Liga machen uns... bereiten uns Nervenkitzel, Spannung, Spass, muss man auch sagen, weil es nicht auf einem anderen Niveau, das sowieso, aber es ist irgendwie auch eine andere Kultur dort noch in der zweiten Liga. Es ist weniger Brimborium, sondern einfach sportliche Spannung und irgendwo durch eine Pflege von einer ein bisschen im Vergessenheit geratenen Kultur.
Es ist nicht so stromlinienförmig aus.
Genau.
Und da ist die Challenge League eins von den wahrscheinlich eins von den besten Beispielen. Der FC Winterthur, viel besungen in diesen Tagen, mit 9000 Leuten jeweils auf der Schützenwiese, jetzt in dieser Aufstiegseuphorie, sowieso als Club, also ein bisschen, ja, der andere Club, mit dem einen oder anderen dabei, der vielleicht andere Prioritäten setzt, als nur der sportliche Erfolg, eigentlich wohltuend. Der FC Schaffhausen, der nicht ganz 9000 Zuschauer hat im Normalfall, während der Saison jetzt eher im dreistelligen Bereich gewesen, aber eine schillernde Mannschaft. Raul Bovadisha, der dort seine Kreise zieht. Hakan Yakin, Assistenztrainer. Martin Andermatt als Cheftrainer, der ja durchaus auch schon seine Spuren hinterlassen hat, auch in Deutschland. Und dann ist noch der FC Aarau, der irgendwie jetzt noch einen Weg finden muss. Im Moment ist man zwar in der Pole Position, aber es ist, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass der FC Aarau eine Pole Position verdadelt. Also wir erinnern uns an die legendäre Barrage gegen Xamax.
Ja.
4-0 gewonnen im Hinspiel und nachher wirklich noch in der Lage gewesen, das zu verspielen. Ja, man weiß jetzt auch nicht zu fest die
ja,
alten Wunden umrühren, aber
also, Schwarzmalerei.
Man
muss nicht unbedingt den Teufel in die Wand malen, aber man muss davon warnen. Also, bei einem Totalverlust ist dann das Torverhältnis plötzlich entscheidend. Das sind die anderen zwei besser. Dann werden plötzlich, weil man mit ganz leeren Händen da stehen wieder. Und man spielt gegen Vaduz, das ist richtig, oder? Vaduz.
Elende Vaduz.
Bei dir historisch bedingt gefürchtet und nicht sehr beliebt. Das würde jetzt vielleicht einholen, das wäre Karma. Du hast dir gewünscht, dass die in die Challenge League verreisen. Dort sind sie jetzt und jetzt könnten die der FC Aarau,
dein
geliebter FC Aarau,
Nein.
In Zuckerspeuzen.
Da haben wir im Vorfeld schon drüber geredet. Also der FC Aarau ist mir insofern nahe, dass ich tatsächlich eine Viertelstunde von Aarau entfernt aufgewachsen bin.
Allerdings sind wir in einem anderen Universum.
Im natürlich Kanton nicht. Solothurn, genau. Im Kanton Aargau. Das ist ein entscheidender Unterschied. Also wir sind ja tendenziell eher Richtung Westen und Nordwestschweiz orientiert. Fußballer ist FC Aarau. Wobei eben, es ist dann natürlich nahe. Und ist irgendwann der Andreas Hilfiger, Goalie vom FC Aarau, zu ganz grossen Tagen, ist dann irgendwann mal bei uns im Dorf am Grümpelturnier auftaucht, kann Autogramm schreiben, das hat dann schon gewisse ins Wanken gebracht, das muss man sagen.
Also ein Eisbrecher hat
absolut
die Herzen erobert.
Im Sturm von der Lost.
Der Nordwestschweiz zugewandten Solothurner.
Absolut, genau.
Wohin gewandt sind denn die Aarauer, Aargauer, Aarau?
Ja, Aarau.
Eben,
oder auf Zürich nachher? Oder?
Ja, nein, das wollen wir nicht.
Das ist schon so. Nein, also mit
Zürcher
FC Aarau, im Club an und für sich, ohne jetzt jeden Blödsinn, wäre es durchaus zu gönnen, wenn es nach Haufen würde gehen. Also es wird jetzt solide geschafft. Man versucht seit Jahrzehnten auch, verzweifelte Stadion zu bauen. Hat er das immer noch das halt gleich irgendwie noch charmante Brückli-Feld an der Backe? Was natürlich aber eigentlich nicht tauglich ist für ein modernes Fußballstadion. Man hat so ein ruhige Fahrwasser gefunden, hat eine spannende Mannschaft. Wo ist jetzt wahrscheinlich die Frage, was passiert, wenn sie nicht aufsteigen, ob dann so ein Spadanuda, der jetzt einer der guten Goalschützen ist in dieser Challenge League Saison, aus der vierten Liga kommend, irgendwie wirklich eine spannende Karriere hinter sich, ob dann so einer nachher weg ist im Sommer. Wenn er die Chance hat, höher zu spielen. Oder ob sie, kann man sich natürlich fragen, ob man überhaupt Chance hat, die Möglichkeit hat, ihn zu halten, auch wenn man aufsteigt. Aber aus dieser Perspektive wäre es im FC Aarau und dem Umfeld, wo ja doch durchaus Fußball verrückt ist, wäre es schon zu gönnen, wenn man das irgendwie würde packen. Punkt gegen Vaduz, das muss eigentlich möglich sein.
Das haben schon andere gedacht. Ich erinnere da an die Zeit.
An die Zeit, wo ich gegen Vaduz haben müssen tippen, Woche für Woche.
Reihenweise, Gott sei Dank, nicht gerade reihenweise in Folge, aber doch ab und zu mal ein 2- oder 3-1-Sieg gegeben von den Vaduzer. Da komme ich mit dem Mahnfinger. Also wie sieht es aus? Was wünschen wir uns? Also ich sage es so, ich wünsche mir Aarau, dürfen wir uns aufsteigen, kein Problem damit. Und dann würde ich mir wünschen, Winti gegen GC in der Barrage. Schaffhausen interessiert mich nicht. Also Aarau und Winti gern. Und dann die Barrage Winti gegen GC. Wäre das lustig? Oder
das
sagen wir, GC soll doch bleiben in der Super League. Dafür könnte es Luzern verwünschen und Winterthur aufsteigen.
Das ist eine gute Frage. Also Winterthur würde ich einen Aufstieg absolut gönnen. Das ist gar keine
Diskussion. Das wäre lustig, ja.
Alex Frey,
ja.
9000 Wahnsinnige, die machen sich jetzt schon Sorgen, ob sie dann ihre Eigenheiten wirklich auch so können weiterleben in der Super League. Das Experiment würde ich eigentlich gerne sehen. Das würde der Liga, glaube ich, auch gut tun. GC gehört natürlich eigentlich auf. Muss man sagen. Chinesen hin oder her, chinesische Clubsetzer hin oder her, die sich jetzt da irgendwie schon ein bisschen verkalkuliert zu haben scheinen. Ich würde jetzt dem Giorgio Contini aber eigentlich auch zutrauen, dass er in der Lage ist, die Mannschaft irgendwie noch zu retten als Trainer. Eigentlich ja schon dafür bekannt, dass er mindestens das aus einer Mannschaft raushält, die drin ist. Aber es wäre irgendwo so ein bisschen Ironie, Ironie vom Schicksal, wenn mit Lausanne und GC die zwei grossen ausländischen Investorenclubs plötzlich nach Abenfürden verschwinden. Gut, das sage ich in einer Sendung, die mit dem FC Lugano, ein Investorenclub aus dem Ausland, den Göpsig gehalten hat.
Ja.
Ich sehe GC nicht runtergehen. Irgendwo würde mich, das würde mich einigermaßen schockieren.
Da sind wir uns mal einig.
Endspurt.
Endspurt.
Endspurt, genau. Stan Wawrinka in Paris dabei. Wer gewinnt, haben wir ja schon beschlossen. Also prophezeit zumindest. Wie weit kommt denn der Stan? Finalgegner vielleicht? Ist das überhaupt möglich?
Nein.
Nicht möglich?
Nein. Kann ich mir nicht vorstellen. Jetzt Genf abgesagt. Ist sicher keine schlechte Idee gewesen, um dem Körper ein bisschen Ruhe zu geben. Hat in Rom doch ein Match gemacht, wo ihm Hoffnung machen, dass es langsam aber sicher wieder gut kommt. Aber der rollt noch überhaupt nicht. Also da müsste ich schon extrem viel zusammenkommen, dass Dan Wawrinka in der zweiten Turnierwoche eine grosse Rolle spielt. Wir sind erhört worden. In der zweiten Bundesliga Darmstadt nicht aufgestiegen. Werder Bremen hat es geschafft. Jetzt, diese Woche und Anfang nächste Relegation. Hertha, BSC Berlin, Bundesligist, was sich gegen HSV muss wehren im Kampf um den letzten Platz in der Bundesliga.
Ja, Felix Magath wird mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert und das macht ihm sichtlich und hörbar sehr viel Spass. Hat er mehrmals daran erinnert, dass er das ja prophezeit hat, dass es so wie gekommen wird. Ich muss sagen, der HSV, der Hang zum Drama, es tut einem fast weh. Jetzt haben sie es gleich geschafft, einmal noch in die Relegation rein, aber ich glaube, der Magath schafft das und da hat er zu wenig. Die sensible Seite ist nicht so ausgeprägt, dass er da sagen würde, ja gut, der liebe HSV soll es schaffen, der macht das und dann verschwindet er wieder. Hertha bleibt oben. NHL, das ist ein Thema, wo ich mich eigentlich immer freue, wenn es passiert und ich weiss gar nicht warum. Weil Toronto ist eigentlich, ja, ich bin schon ein paar Mal in der Stadt gewesen, freudig, überrascht jeweils, wie schön, dass es dort ist. Super Sportstadion. Aber die Maple Leafs, die bringen es einfach nicht her. Das ist jetzt das 9. Entscheidungsspiel gewesen, was hätten können gewinnen und mal etwas erreichen. Haben es wieder nicht geschafft in dieser Konstellation. Kyle Dubas mit seinen 4 Superstars, die fast die Hälfte vom Salary Cap verschlingen, das will einfach nicht.
Ja, jetzt wird wahrscheinlich schon etwas müssen passieren. Also, man hat einmal mehr eine überragende Qualifikation gespielt, oder eine starke Qualifikation mindestens. Eigentlich auch ein bisschen Schmiergutpapier dazugenommen. Also, das hat man ja letztes Jahr schon so versucht. Also ein bisschen mehr Härte, Robustheit. Hat es mit einem neuen Goalie versucht. Und am Schluss steht man am gleichen Ort, wie man vor 4 Jahren schon war. Nämlich in der ersten Playoff-Runde. Und wieder verliert man. Das mal wieder gegen auch für sich auf dem Papier starken Gegner Tampa Bay, wo aber eigentlich jetzt diese Saison als schlagbar eingeschätzt worden wäre. Klar, die wissen natürlich schon noch, wie es geht. Zweimal der Kübel Gunne in Folge. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die grossen 4 nächste Saison alle noch in Toronto sind. Ich glaube, da wird in irgendeiner Form etwas passieren. Und wenn es nur ist, damit etwas passiert ist. Apropos Barrage, wir haben kurz schon darüber geredet. Der FC Luzern, du hast ihn so als Option erwähnt. In der Barrage, im Moment sind die ja noch 9. Eigentlich müssten sie noch in die Barrage, haben aber einen wahnsinnigen Lauf. Also, noch irgendwie ins Spiel gebracht von dieser englischen Woche. Retten sich die noch?
Ja, man hat immer einen Plan, bis man Feindberührung hat, eigentlich selbst so schön. Und wenn es dann wirklich um die Eingemachten geht, ich glaube, die schaffen es nicht mehr. Ich wette irgendwie, ja, GC wird die Top halten. Wäre zwar eben, wie gesagt, schön, GC Winterthur, aber die Gefahr ist dann trotzdem da, dass es dann verwünscht, wenn man ja will, dass Winterthur auch hochkommt, dann lieber die Luzern. Sie auch braucht es unbedingt, allein schon wegen dem Unterhaltungsfaktor vom CC, der immer wieder für Schlagzeilen sorgt. Der würde verpuffen, der Effekt in der Challenge League. Darum muss der schon da bleiben. Nein, Luzern schafft es nicht mehr. Nein, die müssen in die Barrage.
Dann freuen wir uns, wenn wir nächste Woche das nächste Liechtensteiner Wunder, Mario Frick an der Seitenlinie vom FC Luzern, können wir sprechen, der auf wundersame Weise der FC Luzern zum direkten Klassenerhalt geführt hat. Wir danken fürs Zuhören.
sehr erfreut gewesen. Wir entschuldigen uns noch für die Hintergrundgeräusche, die es gegeben hat. Zum Teil Musik überblendet, Studioversuche da vom Wissenschaftspodcast oder von der Sendung, die dann nachher aufgezeichnet wird. Ja. Nicht für ungut.
Die Proben rächen sich. Am Schluss profitieren wir wieder nicht vom Proben. Da haben wir es einmal mehr. Also wir lassen das mit diesen Proben bleiben. Das ist, glaube ich, die Lehre vom heutigen Tag. Und ja, wir sind selber gespannt, was man alles rausschneiden kann in der Nachproduktion an Hintergrundgeräusch. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche.
Ade.